Frau Fitzek,
okay.
Sie haben das Buch geschrieben, Verrückt. Das ist ja eine Reihe und zwar um den Kommissar Komowski. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wann entstand Kommissar Komowski und wie kam es dazu?
Kommissar Komowski, wann der entstanden ist, das kann ich Ihnen gar nicht so ganz genau sagen. Das ist ja das zweite Buch.
Genau.
Und das erste, da ging es mir ja um ganz konkrete Problematik im Gesundheitswesen. Und da muss ich sagen, habe ich die Geschichte eigentlich drumherum, um das, was ich sagen wollte, geschrieben. Und habe mir nicht so einfach eine Geschichte ausgedacht, sondern das ist eben über viele, fast schon Jahre entstanden. Und irgendwie hat man sich dann halt überlegt, wie macht man denn das, wenn es ein Krimi sein soll, soll irgendwie auch ein Kommissar oder eine Kommissarin drin vorkommen. Und dann ist das irgendwie so entstanden, ohne dass ich das geplant habe, diese Figur. Und da habe ich jetzt auch gar keinen ganz konkreten Menschen vor Augen, obwohl da natürlich immer so viele einfließen, die man kennengelernt hat. Und irgendwie ist es dann plötzlich eine Gestalt geworden und dann hat man Spaß dran gefunden, die weiterzuentwickeln und zu erzählen. Und plötzlich kriegt das dann so ein Eigenleben. Also wann jetzt dieser Kommissar wirklich entstanden ist, der ist eben zum ersten Buch entstanden und irgendwann war er da und plötzlich existiert er so als Person in meinem Kopf. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht mehr genau sagen, das oder jenes war der Anlass, dass der entstanden ist.
Wie kommt man auf die Idee, gerade Fälle um Kommissar Komowski und seiner Familie und seinen Kollegen, immer wieder psychisch krank oder das Gesundheitssystem mit einfließen zu lassen?
Naja, also ich denke, als Autor erfindet man zwar Geschichten, aber die wenigsten können die aus dem luftleeren Raum erfinden, sondern die nehmen eben die Erlebniswelt, die sich ihnen im Alltag bietet. Und als Ärztin hat man halt medizinische Geschichten, die man erlebt. Und da gibt es dann auch immer wieder mal Dinge, wo man denkt, Mensch, da könntest du glatt ein Buch drüber schreiben. Und ja, sowas habe ich oft gedacht. Ne? Es passieren einem oft viele, viele Dinge, entweder weil man sie kritisch findet, weil man sie hinterfragen möchte oder weil sie einfach witzig oder lustig sind. Und dann denkt man, Mensch, da könntest du ein Buch drüber schreiben. Und das habe ich, glaube ich, ziemlich oft gedacht und auch gesagt. Und bei uns in der Familie ist es mittlerweile schon, weil jetzt der Komowski eben entstanden ist, ist es schon so ein Running Gag zu sagen, oh, das musst du dir für Komowski merken, das wird der nächste Komowski. Also wenn irgend so eine witzige Geschichte oder irgendwas Interessantes eben aufkommt.
Ja, aber das ist ja. Aber das ist, was kommen schon faszinierende Ergebnisse dabei raus, wenn man so ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend läuft und dann das als Buch dann verarbeitet.
Ja, ich denke, das ist ganz viel auch Verarbeitung mit dabei, ne? Dass man einfach, also die Geschichte in dem jetzigen Buch, da ist es einfach so, dass mir das eine Freundin erzählt hat, die wiederum eine Freundin hatte mit einem kranken Sohn und völlig verzweifelt war. Ja, der Sohn war irgendwann wieder bei ihr eingezogen und was kann Mutter machen? Der Sohn ist erwachsen, trifft seine eigenen Entscheidungen, aber es waren eben oft nicht immer die richtigen Entscheidungen, die er traf, weil er einfach schwer krank war. Und das hatte die mir irgendwann erzählt. Und da ich da gerade in der Psychiatrie auch gearbeitet habe, dachte ich mir, Mensch, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Auch was bedeutet das auch für die Familien von den Betroffenen, wenn die da wirklich hilflos davor stehen und von sich aus ja furchtbar gerne wollten, dass die sich behandeln lassen, aber wenn derjenige für sich entscheidet, das nicht zu tun, dann ist das sein gutes Recht und dann muss man das akzeptieren. Aber die Familien müssen es dann doch oft ausbaden, weil derjenige dann eben ja, wenn man ihn nicht auf die Straße entlassen will, ist er ja auch auf Hilfe angewiesen.
Ne? Das ist ja sowieso so, wenn man psychisch Erkrankte hört, ist es, die Entscheidung muss jeder psychisch Erkrankte selber treffen, ob er sich behandeln lassen möchte oder nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Weil wenn er dazu gezwungen wird, dann ist meistens der Behandlungserfolg, soweit wie ich weiß, nicht unbedingt so hoch.
Genau, also das, die Entscheidung, ne, muss schon von demjenigen selber kommen. Aber was machen Sie, wenn jemand in der Akutphase seiner Erkrankung gar nicht mehr die Tragweite seiner Entscheidungen wirklich abschätzen kann? Dann wird es einfach furchtbar schwierig.
Das ist sowieso immer so das Problem bei psychischen Erkrankungen. Ich kenne ein paar Leute in meinem Umfeld, die das haben, die auch Psychosen haben oder andere Krankheiten. Mhm. Und die, wo ich dann weiß, ey, wo die im schwersten, tiefsten doch waren, die wussten gar nicht mehr, was eigentlich Masse war.
Mhm.
Also, genau. Weil man ist dann Gefahr für sich selber teilweise oder halt einfach auch für andere. Und man lebt vollkommen in einer anderen Welt. Das ist also ganz schwierig.
Ja, also gerade bei Patienten mit einer Psychose ist es ja dann wirklich so, dass die sich gedanklich eine richtige Parallelwelt aufbauen. Hm. Sind Sie noch dran?
Ja, ich bin noch dran.
Ah ja, okay. Hat gerade irgendwie geklingelt hier.
Ja, nee, also das ist ja, also Leute, die eine Psychose haben, die leben wirklich in einer komplett anderen Welt. Also da ist dann, die stricken dann die Welt um einem rum, dann wirklich auch in ihre Psychose oder in das Ganze mit rein. Wo ist eigentlich,
genau,
wo ist der Unterschied eigentlich zwischen einer paranoiden Schizophrenie und einer Psychose? Oder gibt es da keinen Unterschied?
Na doch, da gibt es schon einen Unterschied. Also die Psychose ist einfach der Überbegriff, ne? Also Psychose kann vieles sein. Denken Sie dran, wenn jemand eine drogeninduzierte Psychose hat. Mhm. Ne? Das kann ja durchaus sein, wenn er danach keine Drogen mehr nimmt, dass das dann ein einmaliges Ereignis ist. Ja. Und während die paranoide Schizophrenie eine Erkrankung ist, Ursache wissen wir nicht ganz genau, gibt es offenbar ein multifaktorielles Geschehen, aber die Vererbung spielt schon auch eine gewisse Rolle. Ne? Und man kann auf irgendein harmloses Medikament mit einer Psychose reagieren, wenn man Pech hat und bestimmte Vorerkrankungen hat. Also wie gesagt, die Psychose ist einfach der Überbegriff und die paranoide Schizophrenie ist eben eine spezielle Erkrankungsform.
Ja, wobei ich habe jetzt also in dem Buch halt hauptsächlich, also in meiner Rezension oft von der Psychose geschrieben, einfach. Mhm. Es war einfach so in meinem Schreibprozess mehr oder weniger so drin. Und ich wollte es einfach auch mal wissen, wo liegt eigentlich der Unterschied? Und
ja,
es gibt ja wirklich unwahrscheinlich viele Unterschiede und Unterbegriffe bei den psychischen Erkrankungen und deswegen.
Genau, also selbst, sagen wir mal, selbst mal eine ganz schwere Depression kann manchmal mit einer Psychose vergesellschaftet sein. Ne? Aber das ist dann ein ganz anderes Krankheitsbild als eine paranoide Schizophrenie mit wiederkehrenden psychotischen Zuständen.
Mhm.
Also wie gesagt, man kann ja auch von einer Psychose sprechen, aber es ist eben allgemeiner gehalten, der Begriff. Ne?
Warum denken Sie, haben viele Menschen einfach immer noch so viel Angst vor psychisch Erkrankten?
Ja, das sitzt einfach, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das sitzt wirklich sehr tief. Das ist so eine Erkrankung, so ein Herzinfarkt darf man haben, ne? Das gilt möglicherweise sogar als schick, ne? Als jemand, der viel leistet, der kriegt eben irgendwann mal einen Herzinfarkt, ja. Aber eine psychische Erkrankung hat immer so ein Geschmäckle dabei. Und ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das hängt auch noch viel mit unserer furchtbaren Vergangenheit zusammen, dass eben psychisch Kranke dann ja auch aussortiert wurden, getötet wurden, sterilisiert wurden und ich glaube, bis sich sowas aus dem Gedankengut eines Volkes, sage ich jetzt mal, so wieder herausgemendelt hat, das dauert, glaube ich, ewig, bis das weg ist. Und es gilt eben immer noch als anrüchig, als was hat man einfach nicht. Selbst so Erkrankungen wie eine Depression, die ja jetzt wirklich jeden treffen kann und nicht mal unbedingt irgendwas ist, was man eben auch vererbt bekommen hat. Kann auch sein, aber muss nicht unbedingt sein. Jeder kann, wenn die Umstände nur schlimm genug sind oder schwierig genug sind, kann mit einer Depression reagieren. Selbst die Patienten berichten ja oft, dass sie da auch, ja, weiß ich nicht, schief angesehen werden, ne? Also das hat ja erst jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen so eine Umkehr. Da war doch dieser, war das ein Torwart, der sich da mal geoutet hat, dass er eine Depression hatte? Oder?
Der Enke war,
glaube,
das.
Ne?
Ja, der Enke.
Ja, ja, ja.
Robert Enke war das.
Ich glaube, damit fing das so ein bisschen mal an, ne? dass das auch mal öffentlich gemacht wurde, wenn man öffentliche Person auch war, dass man eben auch mal so eine Erkrankung haben durfte. Das ist also schon noch eine schwierige Angelegenheit. Aber ich denke, es ist ein bisschen im Wandel begriffen.
Ja, wobei ich fand es einfach, ich kann dann eine Story auch erzählen von einem Bekannten von mir, der war vollstationär bei uns hier in der Klinik und hatte seinen Geburtstag in der Klinik verbracht. Und da kam dann die Oma auf einmal hin und sagte auf einmal so, ein paar Wochen später sagt dann so, ey, da wo ich da bei dir auf der Station war, ich hatte im ersten Moment hatte ich Angst und dann auf einmal, das sind ja ganz normale Menschen.
Ja.
Die sind ja total normal, das sind ja richtig tolle Menschen, die da um dich rum, um ihn rum waren und das, ja, das ist einfach.
Das ist schon irritierend, ne?
Das ist dann schon echt
irritierend. Naja, also es ist ja, die Oma ist vielleicht ist eben auch schon wahrscheinlich ein etwas älterer Jahrgang und hat vielleicht eben auch noch andere Zeiten miterlebt, ne?
Ja, die ist um die 80 rum und ja, dementsprechend denke ich mal, sie hat auch andere Zeiten da erlebt. Wie ist es, Sie deuten ja bei dem Buch unbedingt verrückt, ja, viel auf die Missstände in der Psychiatrie. Wie ist es da, darauf einzugehen während dem Schreibprozess?
Na, Missstände. Ich finde, auf Missstände habe ich gar nicht so einen Wert gelegt in dem Buch, weil ich finde gar nicht, dass es so viele Missstände im eigentlichen Sinne gibt.
Das ist schon ein bisschen Überlastung.
Die Überbelastung schon, das ist, aber die ist ja auch nicht spezifisch jetzt Psychiatrie, sondern die ist eben darin begründet, dass Pflege, also ein allgemeiner Pflegemangel herrscht und dass ja auch der Pflegeberuf immer noch zu wenig anerkannt wird und gerade jetzt die Arbeit auf der Gerontopsychiatrie ist auch wirklich eine ganz, ganz harte Arbeit. Und da ist auch nicht mehr so leicht Personal für zu finden, ne? Das ist vielleicht so ein Missstand, wo ich schon drauf hinweise. Aber wie gesagt, der betrifft ja nicht die Psychiatrie alleine, sondern Pflegemangel haben wir überall zurzeit, ne? Da muss sich einfach was ändern. Der Beruf muss aufgewertet werden und der muss besser bezahlt werden. Und dann kommen auch wieder mehr junge Leute dahin zu sagen, ich möchte das gerne machen. Ich meine, Sie müssen sich das vorstellen. Das ist ein lebenslanger Job, den man im Schichtdienst leistet. Das muss man erstmal hinkriegen, Schichtdienst ein Leben lang abzuleisten. Und dann ist es ein Beruf, wo man ja kaum eine Familie miternähren kann. Also ne, das muss sich einfach ändern, damit wir wieder mehr Personal haben.
Eindeutig. Da muss sich viel bewegen. Und ich finde es auch ganz drastisch eigentlich jetzt momentan während der Corona-Zeit, wo die Leute in den Pflegeberufen wirklich enorm viel noch mehr leisten wie sonst. Vor allen Dingen.
Genau.
Und
dann auch ein bisschen mehr haben wollen als ein Klatschen vom Balkon, ne?
Richtig. Und das, ich finde, das ist vollkommen gerechtfertigt. Also das ist, ich finde es genau richtig, die sollten auch wesentlich mehr Geld verdienen. Also da geht es nicht nur um ein bisschen Applaus oder sonst irgendwas, sondern das ist richtig harte Arbeit, nicht nur psychische Arbeit, harte Arbeit, sondern auch körperlich harte Arbeit.
Auf jeden Fall.
Ich finde zum Beispiel die Zeit, also ich habe eine Zeit, ich bin ja auch ein bisschen älter und ich habe meinen Zivi gemacht und habe meinen Zivildienst in einem Altenheim gemacht. Und was ich da erlebt habe, darüber könnte ich auch Bücher schreiben.
Ja, das glaube ich.
Also
im Altenheim möchte ich zurzeit auch nicht arbeiten. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ich habe es erlebt, meine Mutter hatte ich auch im Altenheim. Und also da war, schwankte ich immer zwischen Verzweiflung, Wut und Verständnis, weil ich meine, die können ja auch nicht mehr als arbeiten, aber es geht einfach drunter und drüber in vielen Altenheimen, ne? Weil einfach das Personal längst nicht reicht. Ne? Selbst in den sogenannten besseren Heimen ist es nicht ganz einfach. Ja? Und das ist schon wichtig, dass das immer wieder thematisiert wird. Ne? Aber ich habe ja in dem Buch jetzt nicht nur vom Personalmangel gesprochen, sondern habe versucht, auch klarzumachen, wie schwierig das ist, einen dementen Menschen überhaupt zu betreuen. Und zwar jetzt nicht nur anstrengend, sondern wenn jemand wirklich überhaupt nicht mehr Herr seines Geistes ist, dann braucht er ja im Grunde eine Rundumbetreuung. Richtig. Und welche Gesellschaft will sich das leisten? Das muss man sich einfach immer mal fragen. Ne? Das in diesem Beispiel, das habe ich tatsächlich in der Klinik so erlebt. Wenn sich jemand unentwegt selber auszieht und nackt über den Flur rennt, wie wollen Sie denn das verhindern? Wie viel Personal wollen Sie denn haben? Soll da immer jemand neben sich haben? Ja, das geht einfach gar nicht. Das ist nicht zu leisten. Und das muss man sich als Gesellschaft auch klar machen. Wie wollen wir mit unseren dementen Mitmenschen umgehen? Ne? Was wollen wir denn? Wie soll denn unsere Väter und Großeltern behandelt werden? Ne? Und was sind wir bereit dafür zu zahlen?
Also ich habe zum Beispiel, also ich habe mit meinem Vater zum Beispiel meine Mutter gepflegt. Ja. Und die hat ein Gliostom gehabt. Und
ein Glioblastom?
Genau.
Ah, okay.
Und also nicht so angenehm, um das mal so auszudrücken. Mhm. Und dann kam meine andere Oma noch um die Ecke und hatte dann auf einmal später die Demenz. Und wir haben dann für uns beide beschlossen, nein, die geht ins Altenheim, weil nochmal können wir nicht mehr das wuppen. Also die Pflege eines Angehörigen.
Leisten,
also,
ne?
Das ist, wenn man das einmal kurz miterlebt hat oder längere Zeit miterlebt hat, das ist eine unwahrscheinliche Arbeit, eine unwahrscheinliche Belastung. Und wenn ich mir überlege, dass diese Leute im Altenheim oder im Pflegeheim das rund um die Uhr machen, da muss ich einfach sagen, ich ziehe den Hut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch selbst erlebt, ich habe meine Mutter demenzkrank gepflegt über einige Jahre und es ist für die gesamte Familie eine Wahnsinnsbelastung gewesen. Ja, also jede Nacht 3-4 Mal raus, wie beim Kleinkind, ne? weil sie im Flur steht und Hallo sagt, Hallo.
Ja. Und dann
also Wer das auf sich nimmt, das ist schon eine echte Leistung. Und ich muss sagen, ich habe irgendwann gesagt, nee, also das geht da nicht mehr. Nach 2,5 Jahre haben wir es hier gemacht und dann haben wir gesagt, brauchen wir professionelle Hilfe, es geht einfach so nicht mehr. Ne? Weil sonst die ganze Familie auch belastet ist. Ne?
Richtig.
Und aber die Heime können das eben auch nicht so leisten, wie man es gerne selbst dann zu Hause gemacht hätte. Ja, das ist eben die andere Seite. Man kann nicht so viel Personal anstellen, dass eine demente alte Dame rund um die Uhr belustigt wird, ne? Weil, das muss man ja so sagen, sie können sich ja überhaupt nicht mehr selbst beschäftigen.
Richtig, das ist ja einfach diese Problematik an der ganzen Sache. Aber kommen wir nochmal auf den Kamowski zurück. So, wir haben ja jetzt viele negative Punkte auch ein bisschen angedeutet, die in dem Buch auch angedeutet werden, und wir haben auch viele positive Beispiele, und ich finde einfach, der Kamowski zum ersten Buch, zu dem jetzigen Buch, finde ich, hat er sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Was ist das Besondere für Sie an Kamowski?
Ja, dass das so ein bisschen so ein sperriger Typ ist, der nicht so der Charmeur, nicht so charmeurhaft daherkommt, sondern er ist eben so ein bisschen eigenwillig und eigentlich auch im Grunde nicht so richtig teamfähig, und der wächst aber da jetzt so in diese Zusammenarbeit mit seiner Kollegin rein und ist zumindest lernfähig. Und das finde ich sympathisch an ihm, dass er jetzt doch im zweiten Buch ist er schon deutlich offener und
auch entspannter. Also er ist auch irgendwie Also er zeigt, er hat ja auch als Familienvater gezeigt. Charlotte zieht ja bei ihm mehr oder weniger ein.
Genau.
Und das bewegt ja auch einiges in ihm. Also das ist
Genau. Das macht den alten Kerl auch ein bisschen weicher.
War das auch der Grund, weswegen Kamowski auch so eine Partnerin mehr oder weniger zur Seite gestellt worden ist? Dass er vielleicht ein bisschen weicher wird?
Bitte?
Dass er vielleicht ein bisschen weicher wird?
Ja, das denke ich schon. Also er sollte sich halt so ein bisschen reiben auch mit seiner Partnerin und dass er eben, ja, auch Entwicklungsmöglichkeiten entlang der Beziehung sozusagen hat. Und ich denke, das ist ihm gelungen.
Wobei, ich fand es ja total spannend, weil sein bester Freund, sein Kumpel, der Klaus, das ist ja eher der komplette Gegenpart. Das ist ja eher so ein Casanova und Lebemann, ist das ja eigentlich eher so.
Genau, der ist ja der Gegenpart.
Finde ich immer total spannend, wenn der in dem Buch auftritt, dann weiß ich, okay, jetzt wird es irgendwie wieder chaotisch oder so. Also, wie er da im Kirchenchor als Agent mehr oder weniger eingestellt wird, das ist schon, ja. Ne?
Was er ja ganz gerne macht, ne? Solange er bewundert wird.
Ja, vor allen Dingen, da gibt es viele Frauen.
Genau. Ja, das war so ein bisschen gemein, ne? Dass ich da so ein bisschen so ein Männerklischee rein. Aber es passt so oft.
Das ist ja einfach das Problem. Also das ist ja, wenn man genauer hinguckt bei uns Männern, das funktioniert ja immer wieder. Also das ist ja nicht so, dass es, wir sind schon ganz gerne ab und zu der Hahn im Korb oder wir werden schon gerne von Frauen bewundert. Das ist also schon, ne, also das ist.
Ja, da ist ja jetzt auch an für sich nichts Schlimmes dran.
Er ist ja kein böser Charakter oder kein böser Mensch oder so, sondern der ist halt einfach so, wie er ist. Das ist, der ist nicht irgendwie aus der Zeit gefallen oder so, sondern der ist einfach, ja, er ist. Ne? Dann Charlotte ist ja auch das komplette, das ist ja doch das auch, Charlotte ist ja die Tochter von Kamowski, die ja dann von Köln nach Berlin zieht, wegen dem Studium.
Genau.
Das ist ja auch der komplette Gegenentwurf. Also diese, zum Beispiel, es geht ja um den Oliver, die kannte ja den Oliver fast besser oder kannte ihn ja besser wie eigentlich Kamowski.
Genau, ne? Weil sie eben ja so eine ganz unbeschwerte Herangehensweise hat, ne? Ohne irgendwelche Vorurteile und so. Das ist halt einfach ein Typ, den man kennengelernt hat. Und das war mir irgendwie, ja, ich will nicht sagen wichtig, das habe ich nicht geplant, was schreibt man dann einfach und das passiert dann. Aber im Nachhinein finde ich es irgendwie ganz, ganz schön, das auch nochmal zu zeigen, dass wenn man Menschen mit psychischen Erkrankungen eben normalerweise normal im Treppenhaus trifft oder bei der Nachbarin, dann sind das eben ganz normale Menschen, ja. Und da gibt es nichts Besonderes oder nichts Ängstigendes dran. Und so geht es ja auch mit ihm um.
Psychisch Erkrankte sind nicht anders. Die sind nicht böse oder die sind nicht, die sind so, wie sie sind, sind sie halt einfach. Die haben halt manchmal ihre Macken, die haben ihre Launen, die haben ihre, was weiß ich, irgendwas. Aber prinzipiell sind psychisch Erkrankte ganz normale Menschen wie du und ich.
Genau.
Und jeder von uns hat, glaube ich, einen an der Klatsche. So einen leichten Hau hat, glaube ich, jeder.
Mag sein, ja.
Also, wenn man genauer hinguckt, findet man bestimmt bei jedem was.
Ja, das kann gut sein.
Weil der Mensch ist halt einfach, und muss man immer der Norm entsprechen? Muss es immer die Norm sein? Nein.
Ja, das ist eben die andere Frage, ne? Ob das immer so sein muss, genau.
Es muss nicht immer jeder Mensch, manche Menschen sind empfindsamer, manche Menschen haben, ja, solange sie nicht andere Menschen oder andere Lebewesen schlechter behandeln oder so, finde ich das alles im relativ grünen Bereich. Oder sie vernünftig auch mit sich selber umgehen, was ja zum Beispiel bei Depressiven, die sind ja nicht gerade unbedingt positiv gegenüber sich selber. Psychosen leben da dem auch wieder ganz anders. Das ist also irgendwo, das ist schon immer etwas schwierig. Dann gab es die demente Mutter, das haben wir schon thematisiert.
Ja.
Worauf sollten Menschen achten, wenn sie psychisch erkrankte Menschen in der Familie haben? Gibt es etwas, worauf sie besonders achten sollten?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, sie sollten vor allem darauf achten, dass sie genug Unterstützung für sich selber finden, dass sie sich nicht in ihrer Sorge nur aufreiben und dann in so einem Teufelskreis stecken bleiben, sondern dass sie sich einfach andere Betroffene, dass sie sich, ne, die Mutter von Oliver, ne, die ist ja auch in der Selbsthilfegruppe und mit von betroffenen Angehörigen und hat da auch viel gehört und Kraft daraus geschöpft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man sonst in seinem eigenen Brei oft so ein bisschen vor sich hinkocht und nicht weiterkommt. Und dann ist es unheimlich wichtig, dass man andere Menschen hat, die vielleicht nur eine etwas andere Sichtweise auf die Dinge haben oder die ein paar Tipps auf Lager auch haben, wie man damit umgehen kann oder vielleicht sich sogar gegenseitig unterstützen. Also das ist, glaube ich, entscheidend.
Es gibt ja auch
ansonsten,
Es gibt ja auch mal die Möglichkeit nach der Familientherapie, wenn halt, das wird ja auch mal wieder angeboten, dass man halt einfach als Familie mal im Gespräch ist oder so. Sollte man, glaube ich, alle mal, das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen auch.
Ja, wenn es da eine Möglichkeit und ein Angebot gibt, auf jeden Fall, ne? Das hängt natürlich sehr von der psychiatrischen Erkrankung ab, ne? Ob jetzt eine Familientherapie da Sinn macht, ne? Also das kann man jetzt nicht so durch über alle Sparten hinweg sagen, aber gerade wenn Jugendliche betroffen sind, dann ist natürlich immer die ganze Familie mit drin und dann mag das auch sinnvoll sein, dass man einen familientherapeutischen Ansatz wählt.
Mhm. Wird es eigentlich noch ein paar Krimis mit Kamowski geben oder war es das jetzt erstmal?
Nö, es ist schon das ist schon was angearbeitet, noch nicht noch nicht fertig, aber es soll schon noch, im Moment werden doch so Ideen gesammelt, aber es soll schon noch Fortsetzungen geben, ja.
Sie sind ja die Schwägerin von Sebastian Fitzek.
Ja.
Wie wichtig war er bei der Auswahl oder beziehungsweise der Unterstützung mehr oder weniger, dass man als Autor sich beweist?
Der war natürlich ganz wichtig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also der hat mir einfach erstmal Mut gemacht, das ist ja das Wichtigste. Ne? Ich habe da so ein Buch geschrieben und dann schwankt man ja selber zwischen, boah, ist das wahnsinnig toll, und dann wieder am nächsten Tag tiefste Verzweiflung, sowas kann doch kein Mensch lesen. Und man weiß es dann einfach nicht mehr. Und dann war der so nett, das mal zu lesen und hat mir dann einen unglaublich wichtigen Rat gegeben, hat nämlich gesagt, er sagt da jetzt gar nichts weiter dazu, außer dass das ein Rohdiamant sei. Mit anderen Worten, da ist noch viel Arbeit dran. Und hat mir dann einen Lektor empfohlen. Und dann habe ich noch ein bisschen kämpfen müssen, bis ich überhaupt einen gefunden habe. Aber auch da hat er mir dann nochmal bei geholfen. Und also den habe ich erst mal sozusagen selber, habe ich diese Lektorin mir genommen und bezahlt auch. Und die hat mir dann einfach nochmal, wie soll ich sagen, das Schreiben beigebracht. Ne? Die hat gesagt, so und so geht das gar nicht und da musst du nochmal ran. Und da wurde das ganze Buch nochmal überarbeitet. Also der erste Band, da steckt wirklich sehr viel Arbeit drin, aber das ist eben Lehrgeld. Ne?
Ja, aber also das ist ja schon, der Name Fitzek, das ist ja schon so ein bisschen, wenn man ein bisschen mit Büchern zu tun hat, stolpert man, glaube ich, alle 5 Minuten drüber.
Ja, also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, ob ich jemals ein Buch hätte veröffentlichen dürfen, wenn ich nicht Fitzek geheißen hätte. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Das muss ich zum Glück nicht ausprobieren.
Kann ich auch nicht beantworten. Also ich finde es halt einfach, ich finde es spannend. Es ist halt, eine andere also es ist halt ein anderer Ansatz teilweise. Also man merkt halt einfach, dass sie in den psychiatrischen Krankenhäusern auch gearbeitet haben und dass sie sich da auch auskennen. Also man merkt das ja schon. Das ist jetzt nicht böse oder sonst irgendwas, sondern das ist halt einfach, sie fantasieren da nicht viel rein, sondern sie schreiben es so, wie es ist.
Ja, das denke ich auch. Und Sebastian schreibt einfach ganz andere Bücher.
Richtig. Ne?
Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da von ihm abschreibe oder so, sondern das ist mein eigener Stil und das ist auch gut so. Ne?
Ja, ist auf jeden Fall. Wie schwierig ist es eigentlich immer wieder, diese verschiedenen Welten? Weil Sie sind ja immer noch als Psychiaterin tätig.
Nein, ich bin gar nicht Psychiaterin. Sondern ich bin Neurologin.
Neurologin, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja.
Und der Neurologe muss ja auch immer Psychiatrie machen. Ne?
Ja, ja.
Und insofern kennen wir das auch. Und ich habe jetzt auch noch mal extra ein paar Jahre in der Psychiatrie noch mal gearbeitet.
Mhm.
Insofern fühle ich mich da schon berufen, auch ein bisschen was dazu zu sagen. Aber ich bin keine ausgebildete Psychiaterin. Diese Fachärzte sind ja mittlerweile getrennt. Das war, historisch war das mal alles eins.
Richtig.
Und dann wurde das getrennt, weil die Fachgebiete einfach immer größer geworden sind.
Mhm.
Und mittlerweile kann man auch gar nicht mal mehr den Nervenarzt machen. Der Nervenarzt hat früher noch Psychiater und Neurologen so ein bisschen verbunden. Die haben beides machen müssen, aber das gibt's jetzt, ich glaube, in keinem Bundesland mehr.
Neurologen sind das die auch das EEG zum Beispiel machen?
Ja, genau.
Ah.
Das EEG und andere elektrophysiologische Untersuchungen, EMG, NLG,
ja.
Alles Mögliche. Ne?
Ja.
Aber es ist einfach mehr so aufs Organische ausgelegt, während der Psychiater eben mehr aufs Psychiatrische ausgelegt
ja, auf die ist. Psyche und sonst. Ja. Entschuldigung, sorry, manchmal.
Ja, nö, so. Sie glauben gar nicht, wie viele Ärzte den Unterschied nicht kennen. Also.
Das ist schon vollkommen klar. Also Neurologen, ich weiß jetzt gar nicht, wo habe ich denn das eigentlich mit dem Psychiater? Habe ich das nicht irgendwo gelesen?
Ich habe es eigentlich nirgendwo. Ich habe immer Neurologe geschrieben. Der Verlag hatte auch mal mich zum Psychiater gemacht, aber das habe ich schnell korrigiert.
Richtig, das war nämlich am Anfang, beim ersten Buch stand da nämlich irgendwann Psychiater dabei.
Ja? Okay. Weiß ich jetzt nicht mehr.
Mhm. Vielleicht nur bei der Erstauflage oder sonst irgendwas, aber manchmal ist es halt so. Ja, ich finde, es hat sich einiges bewegt in den letzten Jahren, was die Krankheiten betrifft. Jetzt habe ich auch nochmal den Unterschied Psychiater und Neurologen nochmal erklärt bekommen. Ich glaube, das ist auch manchmal ganz wichtig, dass man bei so einem Interview einfach auch mal darüber spricht. Und ich finde es unwahrscheinlich interessant, in dieses Gebilde reinzuschauen, was uns um unser Hirn sich bewegt oder um die Missstände in Krankenhäusern, Altenheimen etc. Ich finde, das ist unwahrscheinlich wichtig und da ist, glaube ich, Kamowski ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Das freut mich. Das hoffe ich.
Und auch
so soll es sein.
Einfach ein bisschen drauf aufmerksam machen. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist.
Mhm.
Ja, danke für das nette Gespräch.
Ich danke ebenfalls.